DW Wissen.
Mit Judith Hartl, schön, dass Sie dabei sind. Ja, und das haben wir heute. Wir berichten über eine sehr aufwendige Übung, die simuliert, was bei einer Ölkatastrophe passiert und wie sich Rettungskräfte verhalten müssen, also was sie tun müssen, um das ausgelaufene Öl unter Kontrolle zu bekommen. Außerdem neue Therapieansätze für Zuckerkranke und Ende der unangenehmen Lautstärke im Radio oder Fernsehen, wenn plötzlich Werbung kommt. Und dann noch Prothesen für Bein- und Arm amputierte Menschen. In diesem Bereich tut sich technisch jede Menge, was die Sportler bei den Paralympics in London zurzeit ziemlich eindrücklich demonstrieren. In der Ostsee, und zwar vor der Küste Finnlands, hat gerade ein recht spektakuläres Ereignis stattgefunden, und zwar die Balex Delta 2012, die größte Ölbekämpfungsübung, die jemals in der Ostsee stattgefunden hat. Und das Ganze lief so ab, dass zwei Schiffe auf dem offenen Meer kollidierten, was natürlich nur simuliert war. Dann trieb der Wind und die Strömung einen 8 Kilometer langen und 1 Kilometer breiten Teppich aus über 15.000 Tonnen Erdöl Richtung Küste. Wie die Rettungskräfte diese Havarie in den Griff bekamen, das hat Frank Grotelöschen für die Deutsche Welle vor Ort miterlebt.
Die Ostsee vor Helsinki. Auf dem Wasser dümpelt ein Schiff, auf den ersten Blick ein Schlepper. Doch dann ist etwas Ungewöhnliches zu sehen. An beiden Seiten ragen metallene Ausleger heraus, die direkt auf der Wasseroberfläche aufsetzen. Das Schiff, die Arkona aus Deutschland, hat seine Arme ausgefahren.
Its function is to collect oil.
Die Metallarme haben die Funktion, Öl vom Wasser abzuschöpfen. In den Armen drehen sich Bürsten, sie sammeln das Öl von der Wasseroberfläche auf und befördern es an Bord. Dort wird es in große Tanks gepumpt, um es später an Land zu entsorgen. Tom Lundell, Experte von der finnischen Grenzschutzbehörde, beobachtet die Arkona von einem Begleitschiff aus. Die Arkona ist eines von 50 Spezialschiffen, die gerade eine Ölkatastrophe simulieren. Vor 2 Tagen, so das Szenario, ist zwischen Helsinki und Tallinn ein großer Tanker mit einem anderen Schiff zusammengestoßen. 15.000 Tonnen Rohöl sind ausgelaufen. Nun treibt der Ölteppich direkt auf die finnische Küste zu. Ein Unfall, der alles andere als unwahrscheinlich ist, meint Bernd Stedt von der schwedischen Küstenwache. Tanker stellen ein hohes Risiko dar, weil sich in der Ostsee der Verkehr auf einige wenige Schifffahrtsrouten konzentriert und es viele flache und schmale Passagen gibt. Außerdem hat der Verkehr stark zugenommen. Mittlerweile zählen wir auf der Ostsee 20.000 Tanker pro Jahr. Und die Schiffe sind immer größer geworden. Bislang gab es auf der Ostsee nur vergleichsweise kleine Ölunfälle. Doch von Jahr zu Jahr steigt das Risiko, dass ein großer Tanker verunglückt und eine verheerende Ölpest verursacht. Genau eine solche Katastrophe simulieren die Fachleute jetzt. Mit einem richtigen Ölteppich üben sie allerdings nicht. Das wäre viel zu riskant für die Umwelt. Stattdessen haben sie, um ansatzweise die Ausmaße des Ölteppichs zu simulieren, ein wenig Torf ins Wasser gestreut. Jetzt fährt das Begleitschiff auf 2 Schlepper zu, die gerade dabei sind, einen Kilometer langen, luftgefüllten Gummischlauch in die Breite zu ziehen. Es ist eine Ölsperre. Sie soll verhindern, dass der virtuelle Ölteppich auf eine unbewohnte Insel zutreibt, sagt Marco Rissanen, Feuerwehrchef bei der Rettungsbehörde Helsinki.
And you see that it needs quite heavy.
Wie Sie sehen, braucht es ziemlich schwere Schiffe, um diese Sperre auseinanderzuziehen und an die richtige Position zu bewegen. Man benötigt solche Schlepper, um die Ölsperre zu verschieben, wenn der Wind dreht und den Ölteppich in eine andere Richtung treibt. Schützenhilfe erhalten die Rettungskräfte von Forschern wie Sakari Kuika, Professor für Fischereiforschung an der Universität Helsinki. Sein Team hat eine Software entwickelt, die quasi voraussagen kann, wie sich ein Ölteppich je nach Witterung in den nächsten Stunden und Tagen auf dem Wasser verteilen wird.
In a case that there is really a spill.
Bei einer Ölpest können wir mit Hilfe der aktuellen Wettervorhersage simulieren, wohin das Öl wahrscheinlich treibt. Unser Programm berücksichtigt dabei besonders diejenigen Küstengebiete, in denen gefährdete Tierarten leben. Wenn wir zum Beispiel wissen, dass in einer bestimmten Bucht einige vom Aussterben bedrohte Arten leben und es relativ leicht möglich wäre, diese Bucht durch Ölbarrieren zu schützen, empfehlen wir den Einsatzkräften, erstmal diese Bucht mit einer Ölsperre abzuriegeln.
So then we say that. Close this bay first with the oil boom.
Doch die größte Herausforderung bei Balex Delta, der großen Ölpestübung, ist eine andere. Die Koordination der vielen Spezialschiffe und Einsatzkräfte. Marco Rissanen. Während dieser Übung proben wir die ganze Kette der Ölbekämpfung, von der Alarmierung bis hin zur Bergung des Öls. Das ist eine Herausforderung, weil mehr als 500 Leute eingebunden sind, fast 50 Schiffe, 2 Hubschrauber und ein Dutzend verschiedene Behörden. Deshalb ist auf einem der Schiffe eine Einsatzzentrale eingerichtet, die Schaltstelle des Manövers. Dort sind die Experten zufrieden, die Übung läuft nach Plan. Das ist aber auch kein Wunder, denn die Sicht ist gut und die See ruhig. Idealbedingungen für die Ölbekämpfung. Nur, oft genug passiert eine Havarie gerade bei schlechtem Wetter, sagt Benstedt von der schwedischen Küstenwache. Dann stoßen unsere Methoden natürlich an ihre Grenzen. Unsere besten Schiffe können bei Wellenhöhen bis zu 2,5 Metern operieren. Doch bei einem Sturm können die Wellen deutlich höher werden. Und dann geht nichts mehr. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als abzuwarten. Warten auf besseres Wetter, sodass die Schiffe ausrücken und möglichst viel Öl aufsammeln können. Öl, das ansonsten ganze Küstenstreifen verseuchen würde.
Frank Grotelüschen war das über die größte Ölkatastrophenübung in der Ostsee. In Deutschland gibt es heute mehr als 7 Millionen Diabetiker. Das sind über 9% der Bevölkerung. Und weltweit schätzen Mediziner, dass es mindestens 300 Millionen Zuckerkranke geben soll. 2030 sollen es sogar mehr als 400 Millionen sein. Warum das so ist? Vor allem wegen der Lebensbedingungen, die sich überall auf der Welt ändern. Ja, so könnte man das sagen. Ob das jetzt in Brasilien ist oder in China oder in Indien, überall, wo der Wohlstand wächst, gibt es mehr übergewichtige Menschen, die sich weniger bewegen und genau damit steigt automatisch die Zahl der Diabetiker. Und deswegen lohnt sich auch für die Pharmaunternehmen die Forschung, weil es mit Diabetes-Medikamenten sehr viel Geld zu verdienen gibt. Entsprechend groß sind die Fortschritte. Michael Engel.
Oliver wusste gar nicht, wie ihm geschah. Von heute auf morgen beschlich ihn eine bleierne Müdigkeit. Hinzu kamen unerklärlicher Gewichtsverlust und ein extremer Harndrang. Diagnose: Diabetes Typ 1. Damals war Oliver 18. Seit 10 Jahren muss der Student aus Hannover täglich Insulin spritzen.
Einmal spritze ich abends vorm Zu-Bett-Gehen. Das ist ein 24-Stunden-Insulin. Und dann teste ich halt immer ganz individuell vor dem Mahlzeiten meist oder beziehungsweise auch morgens nüchtern und kann dementsprechend Insulindosen mit einem schnell wirkenden Insulin anpassen. Man ist sozusagen, also rund um die Uhr hat man das ja auch im Hinterkopf, ob man jetzt was trinkt, ob man irgendwie zusätzlich noch was essen möchte. Man denkt eigentlich ständig dran.
Damit junge Menschen mit einem Typ-1-Diabetes nicht mehr ständig an die Krankheit denken müssen, forschen Wissenschaftler weltweit an Alternativen zur täglichen Insulinspritze. Herausgekommen sind dabei viele verschiedene und auch sehr unterschiedliche Strategien. Ein Beispiel ist die sogenannte Immunintervention mit monoklonalen Antikörpern. Wirkstoffe wie zum Beispiel Teplizumab können den Angriff des körpereigenen Immunsystems auf die insulinproduzierenden Beta-Zellen verhindern, erklärt Elmar Jeckel von der Medizinischen Hochschule in Hannover.
Das ist eine einmalige Therapie bei Diagnosestellung. Dann sind die Leute 5 Jahre nicht mehr behandelt worden. Also eine sehr interessante Therapie, weil sie nur einmalig gegeben werden muss. Beim Menschen wäre das erste Ziel, die Zellen, die bei Diagnosestellung noch da sind, um die zu schützen und weiterhin für den Patienten zu nutzen.
Immuninterventionen wurden schon mehrfach im Rahmen internationaler klinischer Versuche am Menschen getestet, an denen auch die Medizinische Hochschule Hannover beteiligt war. Allerdings mit unterschiedlichen Ergebnissen. Während junge und schlanke Typ-1-Diabetiker aus Europa und Amerika von dem Präparat profitierten, lagen die Ergebnisse bei Diabetikern im asiatischen Raum hinter den Erwartungen. Elmar Jeckel über die möglichen Gründe.
Wir glauben zum einen, dass die Entstehung des Typ-1-Diabetes möglicherweise in den asiatischen Ländern anders ist und auch andere Ursachen mit haben könnte, weil wir glauben ja, dass diese Zerstörung durch das Immunsystem eine genetische Basis mit hat und Umweltfaktoren dazukommen müssen. Man kann sich gut vorstellen, dass sowohl die genetische Basis als auch die Umweltfaktoren in asiatischen Ländern durchaus anders sein können. Und das Zweite ist, dass dort die Patienten deutlich älter und übergewichtiger waren.
Weitere Forschungen, so Elmar Jeckel aus Hannover, sollen nun die Frage beantworten, warum nur manche, nicht aber alle Typ-1-Diabetiker von den Präparaten profitieren. Neben den monoklonalen Antikörpern experimentieren brasilianische Forscher auch noch mit Stammzellen aus dem Blut, die den jungen Patienten zurückgegeben werden. Auch in diesem Fall soll das Immunsystem gewissermaßen besänftigt werden, damit es nicht noch mehr Beta-Zellen zerstört. Erste klinische Studien sind vielversprechend. Eine andere Strategie, die in Israel, USA und Deutschland verfolgt wird, zielt auf die Leber.
Da gibt es in der Tat erste Versuche, Leberzellen zum Beispiel, von denen wir sehr, sehr viele haben und die sich auch immer wieder ersetzen können, diese Zellen zu nehmen und die umzuprogrammieren und daraus Zellen zu machen, die jetzt Insulin herstellen können. Das klappt in Tieren. Ob das eine Alternative für den Menschen wird, werden auch die nächsten, ich sag mal, 5 bis 10 Jahre zeigen.
Schon einen Schritt weiter über Tierversuche hinaus sind Impfstrategien gegen Diabetes Typ 1. Mehrere klinische Studien sind sogar so zuversichtlich verlaufen, dass ein erstes Vakzin schon in 3 Jahren auf den Markt kommen könnte. Erfreuliche Nachrichten gibt es aber auch für Typ 2 Diabetiker. Kurz vor der Zulassung steht ein Wirkstoff, der nach Ansicht von Elmar Jeckel das Potenzial zum Blockbuster hat. Das Präparat, das wahrscheinlich unter dem Namen Forxiga in die Apotheken kommt, regt die Nieren dazu an, überflüssigen Blutzucker einfach über den Harn auszuscheiden. Insulin müssten die Patienten dann wohl nicht mehr nehmen.
Insgesamt sind es über 17 Substanzen, die hier weiter in der klinischen Entwicklung sind, was zeigt, dass viele andere große Firmen auf dieses neue Wirkprinzip mitsetzen.
Das Komitee der Europäischen Arzneimittelagentur EMA hat bereits positiv über die Zulassung eines der Wirkstoffe entschieden, woraus in der Regel eine Zulassung in den EU-Mitgliedstaaten resultiert. Noch in diesem Jahr, so die Hoffnung, könnte mit Forxiga das erste Präparat zur Verfügung stehen.
Noch nie waren die Paralympics so prominent im Fernsehen. Noch nie standen die Sportler mit Behinderungen so im Mittelpunkt wie in diesem Jahr in London. Und ich muss sagen, ich schaue mir die Wettkämpfe mit großer Faszination an. Denn zum einen beeindruckt mich wirklich die Leistung, zum Beispiel die großartigen Zeiten der Schwimmer mit Querschnittslähmung, die ja nur ausschließlich mit ihren Armen schwimmen. Aber vor allem beeindruckt mich auch, welche Hightech-Prothesen da zum Einsatz kommen. Was technisch jetzt alles möglich ist, um Beine und Arme zu ersetzen. Eine Firma, die solche Hightech-Geräte herstellt, ist in Göttingen und Dina Steinbrink hat sie besucht.
Mit Ohrstöpseln steht Markus Wiesecke vor einem großen silbernen Kasten, der mächtig Lärm produziert. Durch ein Glasfenster kann man ins Innere der Maschine schauen. Ein kleines schwarzes Rohr, in der Form ähnlich einem Unterschenkel, ist zwischen 2 Greifarmen eingespannt. Ein Rohteil aus Carbon, erklärt Wiesecke.
Die Maschine, die fräst im Prinzip, also ist ein Komplettbearbeitungszentrum. Die fräst Konturen, die bohrt Löcher, schneidet Gewinde.
So können später mechanische Bauteile angebaut und ein Fußpassteil angefügt werden.
Das bereite ich halt an der Maschine vor, dass alles so ist, dass das dann hinterher montiert werden kann an dem Teil, ne?
An der Maschine von Markus Wiesecke entsteht ein Rahmen für einen Knieersatz. Zusammen mit anderen Bauteilen wird der zu einer Prothese für Menschen, deren Beine vom Oberschenkel an amputiert sind. Bei Sportprothesen sehen Knie und Fuß völlig anders aus als bei Prothesen für den Alltag, erklärt Andreas Samson, Leiter der Abteilung Technologie. Sogenannte Sportfüße haben zum Beispiel überhaupt keine Ferse.
Weil die Tendenz, wenn man eben rennt, den Oberkörper nach vorne zu neigen und nach vorne zu beschleunigen, letztendlich einfach nur noch eine Belastung auf dem Vorfuß stattfinden lässt. Und deswegen haben eben Sportfüße keine Absätze.
In der Tat, der Sportfuß, ein geschwungenes, plattes Carbonbauteil, beschreibt lediglich abstrakt das Profil von Wade und Fuß. Eine fertige Feder für einen Sprintfuß, erklärt Maximilian Segel, zuständig für die Entwicklung Werkstoffe und Bauteile. Stabil und belastbar, aber biegsam.
Weil die Feder ja nur einen Zweck verfolgt, praktisch sich durchzubiegen, Energie zu speichern und wieder abzugeben.
Rund 150 solcher Carbon-Sprintfüße entstehen jährlich in Duderstadt. In Handarbeit. Von einer Klebefolie zieht Segel ein Stück ab. Zum Vorschein kommen ganz feine, weiche, schwarze Härchen, die Kohlenstofffasern. Umgeben sind sie von einer hauchdünnen Harzschicht.
Das ist für diesen Sprintfuß das Kernstück, also das Hauptmaterial.
40 bis 80 Schichten von diesem Gewebe werden für einen Sprintfuß benötigt. Schicht für Schicht wird es auf einen Metallblock aufgelegt. So entsteht die Form, erklärt Siegel. In einem Plastikbeutel kommt alles zusammen in einen gewaltigen Druckkessel.
Dann wird Vakuum gesaugt, dann ist praktisch die ganze Form unter Vakuum. Dann wird die Tür geschlossen und der ganze Kessel, Druckkessel, wird unter Druck gesetzt.
Dazu kommt Hitze. Es entsteht eine chemische Reaktion. Das Bauteil für die Sprintprothese wird hart. Ein Breitensportler kann sie dann im Handel erwerben. Für Hochleistungssportler werden die Federn von Technikern noch modifiziert und genau auf Athlet und Sportart ausgerichtet. So auch beim südafrikanischen 400-Meter-Läufer Oscar Pistorius. Die Verwendung seiner Hightech-Prothesen bei den Olympischen Spielen entfachte allerdings eine Diskussion um technisches Doping. Haben amputierte Athleten durch so hochentwickelte Geräte einen Vorteil gegenüber Läufern mit zwei gesunden Beinen? Nein, sagt Andreas Samson von der Abteilung Technologie.
Die Energie, die reingegeben wird, nur das kann ja rauskommen auch. Sie können ja nicht überproportional Energie da rausnehmen. Ja. Also die Diskussion um Oscar Pistorius, das ist natürlich viel durch die Presse gegangen, aber wenn Sie dann eben auch die wissenschaftlichen Untersuchungen, Ergebnisse sehen, da sehen Sie eben klar, dass da kein Vorteil für ist.
Falk Hartmann, Produktmanager für Beinprothesen bei Otto Bock, schätzt das ähnlich ein. Mit den angefertigten Passteilen könne man nie die natürlichen Gliedmaßen und ihre Funktionen komplett ersetzen.
Wir werden nie in 1:1-Kompensation hinbekommen. Also es wird immer ein Nachteil sein, wenn man hier entsprechend amputiert ist und mit Prothesen versorgt ist, wird das immer ein Nachteil gegenüber dem natürlichen Vorbild sein.
Dina Steinbrink war das und jetzt die Wissenschaftsnachrichten.
Eine süße Entdeckung haben Astronomen bei einem jungen sonnenähnlichen Stern gemacht. Er ist umgeben von Zuckermolekülen. Dabei handelt es sich allerdings nicht um Haushaltszucker, sondern um Glykolaldehyd. Diese Substanz gilt als einer der Grundbausteine von Leben und wabert als gasförmige Wolke um den jungen Stern herum. Glykolaldehyd hat man bereits öfter in den Weiten des Weltalls gefunden. Diesmal haben die Forscher vom Kopenhagener Niels-Bohr-Institut den Zucker aber erstmals in einem Sonnensystem entdeckt, das sich gerade erst bildet. Markus Pössl von der Europäischen Südsternwarte erläutert.
Und das hier ist eben der erste Nachweis von diesem einfachen Zucker, Glykolaldehyd, im Gas rund um einen jungen Stern. Das heißt, das deutet darauf hin, dass diese Moleküle, die sich da ja so auf Staubkörnern in der Kälte bilden, dass die schon vorhanden sind, um dann in die Planetenentstehung einzugehen.
Für die Forscher war es bisher ein Rätsel, ob Zucker als Zutaten von Leben erst dann entstehen, wenn sich ein Planet schon gebildet hat. Wie die Entdeckung jetzt zeigt, können die Grundbausteine aber bereits in der heißen Gaswolke herumschweben, aus der sich später der Planet formt. Das zuckerhaltige junge Sonnensystem ist 400 Lichtjahre weit weg. Die sensationelle neue Entdeckung ist also eigentlich schon Schnee von gestern.
Einen Stern, der 400 Lichtjahre von uns entfernt ist, sehen wir so, wie er vor 400 Jahren war. Denn so lange braucht das Licht, um uns zu erreichen.
Der Bestand einiger Pinguinarten in der Antarktis hat dramatisch abgenommen. Beim Zügelpinguin innerhalb von knapp 10 Jahren sogar um 40%. Das berichten deutsch-amerikanische Forscher, nachdem sie erstmals alle Pinguine auf der Insel Deception Island im Norden der Antarktis eigenhändig gezählt haben. Bisher vermutete man, dass der steigende Touristenstrom in die Antarktis mit dem Schwinden der Pinguine zu tun haben könnte, da die Touristen zum Beispiel die Pinguinkolonien beim Brüten stören. Dem ist aber nicht so, sagt Thomas Müller, ehemals Wissenschaftler am Löwe Biodiversität und Klimaforschungszentrum in Frankfurt am Main. Der Biologe hat an der Pinguinzählung mitgewirkt und arbeitet zurzeit an der Universität von Maryland in den USA.
Wenn der Tourismus einen Effekt hätte, würde man ja erwarten, dass der Rückgang an Kolonien, die jetzt häufiger besucht werden von Touristen, stärker ist als in Kolonien, wo nie irgendein Mensch hinkommt. Und das ist nicht der Fall. Also die Abnahme war auf allen Kolonien sozusagen gleich. Wir konnten keinen Unterschied feststellen, je nachdem, ob da jetzt Touristen hinkommen oder nicht.
Müller und seine Kollegen vermuten, dass das Schwinden der Pinguine stattdessen mit dem Klimawandel zusammenhängt. Denn dieser sei auf der Insel Deception Island deutlich zu spüren. In den letzten Jahren sei dort sehr viel Seeeis abgeschmolzen.
Das Seeeis ist halt wichtig für den Krill, diese Kleinkrebse, die halt eine wichtige Nahrungsgrundlage sind für einige Arten, so dass die Vermutung ist, wenn das Seeeis zurückgeht, geht auch der Krill zurück. und damit eine wichtige Nahrungsgrundlage für einige Pinguinarten. Aber das so genau nachzuweisen, dass das tatsächlich so der Fall ist und so auch passiert, das ist halt sehr schwierig.
Es gibt allerdings auch Pinguinarten in der Antarktis, die von den Veränderungen profitieren. Der Eselspinguin breitet sich weiter nach Süden aus und sein Bestand nimmt jedes Jahr um einige Prozent zu. Denn diese Pinguinart mag es lieber etwas wärmer und eisfreier.
Jeder kennt das. Man hört im Radio Nachrichten oder schaut sich im Fernsehen einen Film an und plötzlich kommt Werbung, was ja nicht ganz so schlimm wäre, wenn es nicht in einer irrsinnig brutalen Lautstärke wäre, die einen zusammenfahren lässt. Zumindest im deutschen Fernsehen ist jetzt Besserung in Sicht, denn seit dem 1. September gilt eine neue Lautheitsnorm. Was sich dadurch ändert, das sagt Ihnen Deutsche Welle-Reporter Fabian Schmidt.
Eigentlich gelten weltweit bei Rundfunkanstalten klare Regeln. Der Audiopegel des Programms muss sich in einem genau definierten Rahmen bewegen. Dennoch haben Hörer oder Fernsehzuschauer immer wieder das Gefühl, dass Werbeblöcke, Trailer und Popmusik oft viel lauter klingen als das restliche Programm. So wie dieser Werbeblock aus dem Abendprogramm des Fernsehsenders Pro7 vom 22. August.
Spüre das Prickeln.
Das Verblüffende dabei, obwohl der Werbeblock viel lauter wirkt als die Sprache in diesem Beitrag, hat er technisch denselben Spitzenpegel. Das liegt daran, dass die Produzenten von Werbesendungen einen Trick anwenden, erklärt Jörg Morawitz, Tontechniker bei der Deutschen Welle.
Man sorgt dafür, dass die leisesten Stellen innerhalb eines Programms so laut wie möglich sind und die lauten so laut bleiben, wie sie sind. Dadurch werden die leisen Stellen innerhalb eines Programms nahe herangebracht an die lauten Stellen. Im Fachjargon nennt man das Kompression.
Damit erreichen die Werbeproduzenten, dass sie besser gehört werden. Für den Hörgenuss ist es aber nicht gut, denn darunter leidet die sogenannte Dynamik des Tonsignals. Laute, komprimierte Tonbeiträge wirken zwar flott und treiben wohl auch den Blutdruck nach oben, im akustischen Sinne dynamisch sind sie deshalb aber keineswegs.
Aufgrund der Tatsache, dass innerhalb eines Audioprogramms sehr leise Stellen drin vorkommen oder aber eben sehr laute Stellen. Dadurch ergibt sich eine Programmdynamik. Das heißt, das Verhältnis von leisesten Stellen innerhalb eines Programms zu lautesten Stellen innerhalb eines Programms.
Und Dynamik ist erwünscht. Von ihr lebt das Programm. Sie schafft Vielseitigkeit und Abwechslungsreichtum innerhalb eines Beitrags. Umso höher die Dynamik ist, umso schöner klingt es auch für das menschliche Ohr. Wenn dann Werbung hineinbrüllt, wie dieser Spot aus demselben Privatsender, ist es vorbei mit dem Hörgenuss.
Ist ja gut, Papa. Wir finden Mama auch ganz toll.
Damit soll jetzt Schluss sein. Ab September gilt bei den deutschen TV-Sendern nicht mehr der bisherige Spitzenpegel, sondern die Lautheit als Maßstab. Auch bei der Deutschen Welle. Jörg Morawitz war hier mit dem Projekt Lautheit betraut. Gemessen wird sie in der Einheit LU, das steht für Loudness Unit. Der große Unterschied? Die Lautheitsmessung berücksichtigt den Pegel über einen viel längeren Zeitraum.
Bisher wurden Signale in einem Zeitintervall von 10 Millisekunden in die Messung einbezogen. Dadurch wurden kürzeste Signalspitzen berücksichtigt bei der Messung. Und der Pegel eines Messinstruments ist sehr weit hoch ausgeschlagen. Hier setzt dann die neue Empfehlung ein, dass man mit einer Integrationszeit von 400 Millisekunden bzw. fast einer halben Sekunde Integrationszeit misst. Und dadurch passt sich dieses Messverfahren wesentlich dem menschlichen Gehör an.
Zunächst wird das dazu führen, dass laute und stark komprimierte Tonbeiträge nun leiser ausgesteuert werden. Mittelfristig könnte die neue Regelung aber noch eine weitere Wirkung entfalten, so Morawitz.
Man würde sich erhoffen, dass in Zukunft die Produzenten der Werbebranche oder auch anderer Trailer wieder mehr Dynamik in ihrem Programm zulassen.
Dann klingen Werbebeiträge nicht nur einfach laut, sondern vielleicht auch wieder schön. Denn dadurch, dass die Produzenten alles nur immer lauter machen, haben sie ja jetzt nichts mehr zu gewinnen.
Fabian Schmidt war das für Deutsche Welle Wissenschaft. Und wenn Sie mehr davon haben möchten, auch Fotos, Videos und Multimedia, dann schauen Sie auf unsere Seite dw.de/wissenschaft. Und das war's von mir, Judith Tachtel. Machen Sie's gut und bis bald.